Wenn wir über siegreiches Glaubensleben reden oder lesen, dann hat das meistens also Inhalte werden da meistens anders dargestellt als das, was mir da so klar geworden ist. Also häufig, ich habe da auch einige Bücher, ich habe die immer mit sehr viel Hingabe gelesen, weil ich dachte, das hilft mir jetzt richtig weiter. Die meisten Bücher waren sehr auf diese persönliche Aktivität oder auf persönliche Engagement ausgerichtet. Also Bibel lesen, beten, stille Zeit machen, also wo der Schwerpunkt schon so auf dem, was trage ich dazu bei, wie erobere ich sozusagen geistliches Gebiet. Das kann man dann alles ganz gut am Buch Josua so darstellen. Solche Bücher hatte ich eben dann zu lesen bekommen. Aber es hat mir schon einerseits was gebracht und die ganzen Ratschläge waren ja auch gut und richtig, aber es hat auch immer so einen Anteil dabei gehabt von so einem Abstrampeln. Also man bemüht sich irgendwie und macht da rum sozusagen und hat das Gefühl, dass das Eigentliche nicht dabei rauskommt. Und dann habe ich dann, also meine, was ich regelmäßig immer wieder lese, sind im Johannes Evangelium die Kapitel 13 bis 17, das ist so meine persönliche Lebensbegleitung sozusagen. Und da habe ich dann schon so den ersten Hinweis bekommen, ganz am Ende vom 16. Kapitel, da komme ich nachher auch dann drauf, dass das eigentlich anders läuft. Oder nicht anders läuft, aber dass es noch einen weiteren Aspekt dabei gibt, den ich völlig ausgeblendet habe. Und dieser Aspekt liegt ganz schlicht und ergreifend in der Liebe Gottes. Und das möchte ich euch gerne heute vorstellen aus dem Römerbrief, erstmal aus dem 8. Kapitel. Ich lese jetzt mal des Zusammenhangs wegen ab Vers 26, aber ich will das nicht komplett jetzt alles, das wird dann zu viel. Ebenso, also Römer 8, ab Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer der verdamme, Christus, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Soweit erstmal der Text. Der Römerbrief ist ja dann so eine ganz wichtige, bedeutende theologische Grundlage. Und das Interessante ist, es werden ja eigentlich 5 Kapitel verwendet, um uns sozusagen ranzuführen an die ganzen Grundlagen des Glaubens. Also Verlorenheit der Menschheit und des einzelnen Menschen, Errettung aus Gnade. Das wird dann immer persönlicher und dann ab Kapitel 6 bekommt das dann aber auch eine ganz praktischere Komponente und bis hin jetzt Kapitel 7 und 8 wird das Ganze auch eigentlich eher viel seelsorgerlicher, als dass es jetzt reine theologische Lehre ist. Im Kapitel 6 haben wir ja schon das Verhältnis des Christen zur Sünde. Wie ist das jetzt? Sündigen wir noch und warum sollten wir das tun und so? Und das wird ja anhand der Taufe dann wunderbar erklärt, dass wir doch mit der Taufe bezeugen, wir sind mit Christus gestorben, begraben und sind auferstanden. Also wir alle, die wir hier sitzen und sofern wir getauft sind, sind ja eine Versammlung von Auferstandenen im Grunde genommen. Und die Auferstandenen sündigen nicht mehr, weil das ja ein neues Leben aus Gott ist und sagt der Johannesbrief auch deutlich, dass aus diesem Leben heraus sündigen wir nicht. Praktischerweise merken wir natürlich, dass wir noch dieses ursprüngliche Leben durchaus noch recht in größeren oder kleineren Anteilen in uns tragen und dieser Anteil ist natürlich sehr wohl in der Lage zu sündigen. Aber dieses Bild der Taufe soll eben helfen, da sich bewusst zu machen, wenn ich getauft bin, dann lebe ich jetzt ein neues Leben. Aber interessanterweise kommt dann Kapitel 7 und dieses Kapitel 7 richtet sich also an solche, die das alles ja bereits verstanden haben. Und trotzdem erleben wir das auch, dass wir das Gute, was wir tun wollen, nicht tun, aber das Böse, was wir eigentlich gar nicht tun wollten, das tun wir. Das wird ja in Kapitel 7 wunderbar beschrieben. Und Paulus verzweifelt ja geradezu, das gipfelt ja in diesem Ausspruch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und das ist dann die wunderbare Überleitung zu Kapitel 8, mit dem wir uns ja jetzt heute beschäftigen, wo er dann sagt, Dank sei Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Und in Kapitel 8 erklärt er dann, dass das, was wir eigentlich tun wollten oder gerne tun würden, bereits in Christus schon alles getan ist. In ihm ist alles schon da und vorhanden. Alles, nach dem wir uns sehen, das ist schon da, das steht uns zur Verfügung, weil er in uns lebt. Das ist jetzt schon mal soweit schon mal ganz wunderbar sozusagen, aber dann geht es immer noch weiter, dass Paulus uns versucht zu erklären, dass wir als Christen in Zusammenhängen leben, die uns das Leben häufig immer noch sozusagen unerklärbar und schwierig machen lassen. Also das wird hier im Römerbrief im 8. Kapitel dann noch ausgeführt, beispielsweise wir leben in einer gefallenen Schöpfung. In einer gefallenen Schöpfung passieren einfach Dinge, die wir auch häufig gar nicht einordnen können. Wir sehen immer ja nur einen kleinen Ausschnitt. Wir sind aber in diesem kleinen Ausschnitt, in dem wir uns bewegen, Situationen, Personen und Kräften ausgesetzt, die eben aus dieser gefallenen Schöpfung heraus agieren. Was dann mit sich bringt, dass wir häufig gar nicht wissen, wie wir es auch gelesen haben. Ebenso nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Das kennen wir häufig. Wir haben eine Situation und wir wissen echt nicht, was ist jetzt das Richtige hier. Wir sehen so einen Ausschnitt und wir wissen jetzt gar nicht, ist das jetzt das, was ich jetzt bitte, wirklich das Richtige oder gäbe es vielleicht andere Optionen? Das sind ja so bei ganz grundlegenden Fragen, das kann einen ja ganz schön umtreiben. Also beim Lebenspartner, bei Berufsfragen, da sieht man ja sieht man die Zukunft nicht, man weiß nicht, was wird da draus. Und man merkt an der Stelle, das hat gar nichts mit Sünde zu tun. Man merkt seine Begrenztheit, man merkt seine Schwachheit, man merkt, okay, hier komme ich so nicht weiter. Und das ist das Schöne, was passiert. Wir werden auf Christus wieder hingewiesen, ausgerichtet durch den Geist. Nämlich, dass in dem Fall sich der Geist für uns verwendet in unaussprechlichen Seufzern. Und jetzt wendet sich dieses Kapitel nochmal, wo das Thema Liebe das Grundlegende, das Entscheidende wird. Erstmal haben wir hier die Aussage, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und hier merken wir schon, dass das in eine ganz andere Richtung geht. Wir erleben Dinge, die uns Mühe machen, die uns schwerfallen, die wir nicht verstehen, wo wir, wenn ich jetzt das Thema Sieg nochmal erwähne, das Gefühl haben, wir sind gerade gar nicht am Siegen, eher am Verlieren oder was auch immer. Und plötzlich, durch dieses, was hier steht, stellt sich das in einer ganz anderen Situation dar. Hier ist nicht mehr, unsere Zielsetzung ist ja, oh Mann, die Situation ist doof, ich muss da irgendwie rauskommen, ich brauche eine Lösung. Gott hat aber häufig eine hat eine viel größere Sichtweise dazu. Er möchte gerne, dass du immer mehr in das Bild seines Sohnes verwandelt wirst. Und dazu verwendet er Situationen und lässt Situationen zu. Und die Frage ist jetzt, wie gehe ich mit den Situationen um? Der Text will uns helfen zu sagen, okay, auch diese Situation kann dazu dienen, nein, soll dazu dienen, dass ich diesem Jesus Christus ähnlicher werde. Und wir kennen das ähnlich schon, wenn wir Kinder haben und finden, diese Kinder sollen lernen, irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Was macht man dann? Man kauft denen, sofern das Kind das wünscht und will, eine Katze, einen Hund, eine Schildkröte, einen Vogel, was auch immer. Und dann lernt das Kind häufig anhand des Leidens des Tieres, letztendlich ist es ja so, das muss regelmäßig gefüttert werden, das muss der Stall, das Ding ausgemistet werden, was es auch immer jetzt so ist. Und letztendlich, wenn man jetzt an das Tier denkt, wäre es meistens besser, man hätte es nicht gemacht. Und wenn man an das Kind denkt, dann weiß man auch, es führt häufig dazu, dass es ganz schön knallt. Warum hast du nicht und du hättest doch und guck doch mal das arme Vieh und so weiter. Letztendlich kommt aber dabei raus, durch diese teilweise nicht schöne Situation, Kind nimmt über Verantwortung für das Tier, dass es hinterher gelernt hat, okay, wenn ich das übernehme, wenn ich sage, ich möchte mich um so ein Tier kümmern, muss ich es auch tun. Und idealerweise ist da ein Lern- und Reifeprozess dabei entstanden, bedingt durch die Situation, in die das Kind jetzt in einem geschützten Rahmen gesteckt wurde. Und das Gleiche gilt jetzt ein bisschen weiter oder für Erwachsene oder für uns jetzt sozusagen mehr gedacht, mit den Situationen, in denen wir stecken. Es ist nicht, dass wir gerne die Lösung hätten, dass unsere Firma läuft oder dass was auch immer dann die Ehe jetzt sofort wieder gut wird, was es auch immer soll. Natürlich sind das gute Ziele, die alle völlig in Ordnung sind. Aber Gott möchte gerne das verwenden, damit wir wachsen und reifen. Und deswegen passiert das häufig jetzt gar nicht so schnell, wie wir das gerne hätten. Jetzt überspringe ich das ein bisschen, damit ich zu dem Eigentlichen komme. Ab Vers 31 geht es dann weiter. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und da kommt die ganz entscheidende seelsorgerliche Komponente dazu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mir ist es häufig in solchen schweren Situationen so gegangen, dass ich ein Problem mit Gott bekommen habe. Dann zu denken, warum lässt er das zu und was soll das jetzt? Das ist sowas von sinnlos. Also allerhand so Gedanken, ihr kennt sie vielleicht auch, die einen dann wirklich richtig Mühe machen können, wo man dann selber so ein Betreuungsfall wird, also seelsorgerlich, weil man selber eigentlich nicht mehr damit klarkommt. Man ist überfordert damit. Und die Frage ist in dem Fall immer, die sich uns stellt, an die Integrität Gottes. Also hat Gott tatsächlich, also bist du davon überzeugt, dass Gott tatsächlich Gutes mit dir vorhat, indem er dieses und jenes gerade zulässt, was dir sehr, sehr viel Mühe und Schmerzen bereitet. Und an der Stelle entscheidet sich die Frage, ob Sieg oder nicht so sehr Sieg. Ich will jetzt nicht von Niederlage sprechen, weil Gott immer noch größer ist und auch vermeintliche Niederlagen immer noch irgendwie zu drehen bekommt. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, um den es geht. Der Punkt ist, meine Einstellung zum Handeln Gottes in meinem Leben, in Situationen, die mir schwerfallen. Und hier sagt der Text eben, Gott ist für uns. Wenn er doch seinen Sohn gegeben hat, und mehr konnte er nicht geben als das Leben seines Sohnes, dann wenn er das doch getan hat, dann kann er nur das Beste im Sinn haben. Dann kann diese Situation auch nur die besten Zielsetzungen mit sich bringen. Also da ist nichts dabei, einen zu ärgern, einen irgendwie was auch immer runterzukriegen oder so. Das Problem ist seit dem Sündenfall. Wir könnten das, ich lese das jetzt nicht, weil das führt jetzt zu weit und die Zeit rennt dann davon, aus 1. Mose 3, man kann es nochmal nachlesen zu Hause, wie der Satan versucht, genau an diesem Punkt die Feindschaft zwischen Mensch und Gott hinzubekommen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und er will euch im Grunde genommen das nur vorenthalten. Eigentlich, der Baum, der ist doch gut, da kann man Erkenntnis von haben, der ist gut zur Speise und so weiter. Und das will euch Gott alles vermiesen. Das will er nicht, denn er will verhindern, ihr könntet sein wie Gott. Ihr könntet sein wie Gott, nehmt doch die Frucht und du bist wie Gott. Überlegt dir mal, was für eine tolle Sache das wäre. Also ich spreche jetzt gerade mal so ein bisschen aus diesem dämonischen Jargon heraus sozusagen. Und letztendlich wird da ein Misstrauenskeil reingetrieben. Okay, Gott gönnt mir so manches nicht, er will manches verbieten, der lässt manches nicht zu, was ich aber eigentlich doch haben können könnte, was schön für mich wäre, wenn ich es hätte, da würde ich weiterkommen, das würde mir helfen und, und. Und dieses Misstrauen ist im Grunde genommen dasjenige, was seit dem Sündenfall und jetzt vor allem seit dem Kreuz Gott versucht in uns zu heilen. Und er fängt an, indem er eine ganz große Vorgabe oder eine ganz große Vorleistung gibt oder trifft, das ist, indem er seinen Sohn gibt und damit belegt, ich bin bereit, meinen Sohn zu opfern, damit du leben kannst. Das ist mir wichtiger, dass du heil bei mir wieder ankommst und damit, dass du auch glaubst, dass ich es gut mit dir meine, dafür bin ich bereit, ihn zu opfern. Also mehr kann er nicht tun eigentlich. Und trotzdem, wir glauben das, wir sind jetzt schon bei Römer Kapitel 6 und 7 und 8, also wir haben schon das alles hinter uns. Und trotzdem in solchen Situationen, wo wir Sieg bräuchten, rasseln wir oft Richtung Niederlage, weil wir dann doch wieder in diese alten Muster reinfallen. Ja, und warum muss denn das jetzt sein? Und Gott, was hast du denn dazu gelassen? Und. Aber das Ganze wird jetzt eben deutlich begründet oder erklärt. Wenn er uns seinen Sohn hat, dann will er ihn mit ihm alles schenken. Wenn wir in Situationen sind, wo wir angegriffen werden, ungerechtfertigt behandelt werden, was auch immer, es geht direkt weiter, ganz praktisch. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Man bedenke, dass wir hier in einer Zeit sind, wo der Kaiser Nero König in Rom war. Oder Kaiser in Rom war und dass das also Christen ja reihenweise auch an Kragen ging. Und da ging es ganz klar um Anklage. Man könnte an alle möglichen Schauprozesse und Sonstiges gegen Christen denken in so einer Situation. Also Christenverfolgung. Und genau darum geht es ja im Folgenden. Und genau dafür, da geht es uns ja richtig gut gegen. Also wir klagen ja auf allerhöchstem Niveau. Das müssen wir jetzt in all dem, was ich hier sage, nicht vergessen. Trotzdem ist es nun mal unsere Situation, in der wir sind, wie wir sind, und dann ist es auch okay. Trotzdem, in dem Kontext, man muss es mal so weit denken, in einer echten Verfolgungssituation zu sein. Und es ist sehr wichtig und ganz entscheidend, dass man auch dort sich der Liebe Gottes ganz klar ist und weiß, okay, auch wenn hier alles Mögliche gegen mich gerade passiert, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Und dann werden jetzt hier verschiedene Sachen aufgezählt, die uns aber alle nicht scheiden können von der Liebe des Christus. Drangsal, Angst, Verfolgung und so weiter. Und jetzt steht hier aber in Vers 37, und darauf will ich auch nochmal ganz wichtig hinaus, in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat, mehr als Überwinder. Und dieses Wort, da steckt griechisch das Wort Nikao dahinter, das heißt siegen. Also eigentlich sind wir mehr als Sieger, könnte man das auch übersetzen. Und das Interessante ist, dass Paulus hier eine Steigerung eines Verbs durchgenommen hat. Dort mehr als Überwinder, im Griechischen steht da Hypernikao. Das können wir im Deutschen gar nicht übersetzen, weil unsere deutsche Sprache keine Steigerung von Verben zulässt. Ich weiß nicht, ob das die Griechische auch hat oder ob das so eine Worterfindung von Paulus ist, ist auch egal. Jedenfalls, es gibt nicht Siegen am Siegsten oder Sieger am Siegsten, das lässt unsere Sprache nicht zu. Deswegen müssen wir halt mehr als Siegen dort schreiben. Und das ist doch eigentlich faszinierend, dass wir mehr als Sieger sein können durch den, der uns geliebt hat. Und ich möchte das jetzt nochmal aufgrund von Johannes 16 noch mal ganz praktisch machen. Das ist wirklich eine uns gegebene Hilfestellung zum Sieg. 16, die letzten Verse. Johannes Kapitel 16, die letzten Verse. Ich lese mal ab Vers 30. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Glaubt ihr jetzt? Siehe, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine, und mich allein lasst. Und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Da steht wieder das gleiche Wort, ich habe die Welt besiegt, könnte man genauso übersetzen. Also was ist der Gedanke, der hier stattfindet? Die Jünger sagen, okay, du hast uns jetzt 4 Kapitel lang alles erklärt, wir haben das jetzt verstanden, alles gut, jetzt sind wir so weit, dass wir sozusagen ein bisschen erwachsen geworden sind. Und dann sagt Jesus, ja, alles klar, dauert nicht lange, dann sieht das ganz anders aus, das kennen wir alle. Also wo wir denken, boah, wir könnten jetzt geistliche Bäume ausreißen und einen Tag später, dann kommt die Realität des Lebens und so weiter. Jetzt sagt er, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Also wir müssen uns hier mal in die Augen oder in die Situation Jesu Christi versetzen. Ihr habt jetzt sicherlich die Stellen in Johannes 18 dann vor Augen, im Garten Gethsemane, wie sehr wünscht er sich Unterstützung und Stärkung in der Situation. Er möchte so sehr, bitte bleibt bei mir. Ich bin betrübt bis zum Tod, sagt er. Und sie schlafen alle ein. Vielleicht bist du auch schon mal ganz furchtbar verlassen und verraten worden, wo du das Gefühl hast, ich hätte so dringend jemanden gebraucht, vielleicht sogar den eigenen Ehepartner, und der hat dich komplett im Stich gelassen. Das passiert alles. Und dann sagt er, okay, ihr lasst mich alle allein, ich weiß das auch schon, dass das kommen wird, logisch. Aber ich habe noch eine Trumpfkarte und die kann mir keiner nehmen. Und zwar das ist, dass der Vater bei mir ist. Damit gehe ich durch alles hindurch, sozusagen. Deswegen sagt er, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In ihm sind wir in der gleichen Stellung, wie Jesus Christus selbst ist zum Vater. Das kann man in Johannes 17 alles nachlesen. Da gibt es 7 Auflistungen, warum, in was wir allem ihm gleich geworden sind im Verhältnis zum Vater. Das führt jetzt zu weit. Jedenfalls sagt er, in mir habt ihr diesen Frieden. Das heißt, in mir könnt ihr genauso eng und dicht am Vater dran sein. In der Welt habt ihr Bedrängnis, das kennen wir alle, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt besiegt. Warum hat er sie besiegt? Weil er den Vater so ganz eng bei sich hat. Das ist das Geheimnis. Und daraus ergeben sich, also hier steht, in der Welt habt ihr Bedrängnis, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden, besiegt. Und wir lesen im Römerbrief, dass wir in der Liebe Gottes noch mehr als Sieger sind. Also da wird das sogar nochmal gesteigert. Also was für eine gewaltige Verheißung ist das? Und die Frage ist jetzt letztendlich, die wir uns alle stellen müssen, hat diese Liebe Gottes diesen Stellenwert und diese Bedeutung für dich und für mich? Leben wir aus dieser Liebe? Leben wir in dieser tiefen, engen Gemeinschaft mit Gott, dem Vater? Ist es das? Das ist jedenfalls der Schlüssel, so wie ich diese beiden Bibelstellen, wenn ich sie mal zusammennehme, verstehe, zu einem siegreichen Glaubensleben. Jesus Christus hat uns ganz klar bewiesen, ich kann sogar ans Kreuz gehen und die schlimmsten Dinge erleiden, aber ich habe den Vater bei mir und damit kann ich siegen. Damit siege ich. Und er sagt das ja ganz beispielhaft, das habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. Also sprich, damit ihr Frieden habt in dem Sieg, den ihr auf diese Weise erringen könnt, sage ich jetzt mit meinen Worten. Das ist die Frage, die sich dann jetzt stellt. Leben wir in dieser Liebe? Ist die für uns von Bedeutung? Also ich kann ganz klar von mehreren Jahren in meinem Glaubensleben sagen, wo mir das völlig aus dem Blickfeld geraten ist, oder ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt jemals drin war. Aber so meistens sind es dann eben doch die schweren Umstände, die einem dann verhelfen, sich über sowas da Gedanken zu machen und die dann tatsächlich eine Tragfähigkeit bekommen. Und ganz konkret ist eben, um das jetzt anzuwenden, stell dir eine Situation vor, in der du jetzt vielleicht bist oder in der du warst, und stell dir die Frage, es gibt ja dann zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich hadere mit Gott und mache da Vorwürfe und bin Opfer und alles Mögliche. Oder ich frage mir eine Frage wie diese: Wenn Gott mich so sehr liebt, dass er seinen Sohn gibt, was könnten die guten Zielsetzungen sein, die Gott damit verbindet, dass er mich in diese Situation hineinstellt? Welche guten Zielsetzungen und Motivationen kann Gott haben, dass er es genauso wollte, wie es jetzt passiert ist? Da kann man sich sogar hinsetzen, ganz praktisch, und sich selbst aus diesem Blickwinkel betrachten, sozusagen aus Gottes Blickwinkel, und sich überlegen, okay, was könnte eigentlich Positives dabei rauskommen? Und dann sind wir nicht mehr Opfer einer Situation, sondern dann sind wir plötzlich wieder Gestalter einer Situation. Und zwar nicht, dass wir jetzt dadurch plötzlich sich alles ändert oder so, aber wir sind nicht mehr in dieser Schreckstarre, sondern wir sind geliebte Kinder eines geliebten Gottes, die in Vertrauen und Sicherheit ruhig werden können, die Frieden entwickeln, wie es der Text gesagt hat in Johannes 16. Und die dann sagen, okay, und jetzt ist wieder so eine Situation, die ist mir zu groß, die ist mir zu viel, die schaffe ich nicht, du bist dran. Bring deine guten Zielsetzungen heraus und ich bin gespannt, wie du es machst. Und mach mich bitte ruhig darin, lass mich darin auch zum Zeugnis sein. Und dann kann man tatsächlich einen Frieden bekommen, der übernatürlich ist. Ich möchte abschließend eine Stelle aus dem Epheserbrief lesen dazu, die das nochmal abrundet. Epheser Kapitel 3, ab Vers 16. Damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu sein, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Wir können in dieser Liebe gewurzelt und gegründet sein. Das heißt einmal, bei Pflanzen, ihre Wurzeln, da wo sie drinnen wurzeln, daraus ziehen sie ihre Kraft, daraus entsteht das Leben. Und das gegründet, das bezieht sich auf ein Haus, auf das Fundament, dass es gut gegründet ist, damit es stehen bleibt, auch wenn Stürme kommen. Und das ist, was Paulus in diesem Abschnitt hier betet, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, das ist jetzt der Weg, wie das funktioniert, wie in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Und wir mit allen Heiligen zu erfassen vermögen, die Länge, Breite, Höhe und Tiefe. Da können wir gut an das Kreuz denken. Eine Länge, das Kreuz, das währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Breite, sie umfasst die gesamte Menschheit von einmal um den Erdball herum sozusagen. Die Höhe, sie geht von der tiefsten Tiefe der Sünde bis in den höchsten Bereich des Himmels, ist das Kreuz dazu da, uns in diese Höhe hineinzuversetzen. Und wenn wir an die Tiefe denken, dann können wir uns an die Tiefe des Leidens vielleicht vorstellen, auch die Tiefe der Erlösung, die Tiefe der Gnade, alles, was damit verbunden ist. So, und jetzt könnte man sagen, und damit komme ich zum Schluss, ja, das ist jetzt vielleicht doch alles ein bisschen arg optimistisch, oder? Wir leben ja doch jetzt in so einer Pragmatismus, dass wir sagen, naja, gut, jetzt gucke ich mal so auf mein Leben und dann stelle ich fest, naja, morgen sieht die Welt schon wieder ganz normal aus. Ja, also finde ich, dass es häufig so ist. Aber wir sollten da nicht zu ungläubig sein. Wenn Gott was verheißt in seinem Wort, dann macht er das ja nicht zum Spaß, sondern weil er es so meint. Und deswegen lese ich die letzten Verse. Also in Epheser 3, ab Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Also der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Also es ist nicht nur, dass Gott vermag, Gott vermag auch zu tun. Gott vermag mehr zu tun. Gott vermag über die Maßen hinaus mehr zu tun. Gott vermag über die Maßen hinaus mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken. Also wenn das keine Verheißung ist, dann weiß ich nicht, was noch eine Verheißung sein soll. Und deswegen sollten wir da auch ein bisschen uns störrisch im positivsten Sinne auf die Hinterbeine stellen und sagen, Herr, wenn das so steht und wenn du bereit bist und in der Lage bist, uns über die Maßen mehr hinaus zu geben, als wir uns überhaupt vorstellen können, und das bezieht sich auf den Kontext, in Liebe gewurzelt und gegründet zu sein. Es geht ja nicht um das Geld auf dem Konto, sondern es geht ja um diese geistlichen Gaben. Dann sollten wir Gott beim Wort nehmen und ihn darum bitten, sofern wir merken, wir ermangeln da in diesem Punkt. Uns fehlt das, wir haben da nicht genug von und davon kann man nie genug von haben. Sollten wir Gott beim Wort nehmen und ihn bitten, dass er uns mit dieser Liebe des Christus erfüllt und wir tatsächlich darin gewurzelt und gegründet sind. Dann wünsche ich euch viel Segen da drin.